Hallo zusammen und herzlich willkommen nach einer kurzen Pause, die wir ja hatten. Man hat schon länger nichts mehr von uns gehört, aber jetzt sind wir wieder mit einer ganz lieben und netten Person am Start, der Dejan und ich, bei der 13. Folge von Freiburg Digital Gestalten. Und wir beschäftigen uns heute mit dem Thema soziale Organisationen und Digitalisierung beziehungsweise auch das Thema New Work. Was sich dahinter steckt, wird unser Gast gleich erklären, nachdem er sich kurz selbst vorgestellt hat. Hallo Hendrik, Hendrik Epe. Und stell dich doch einfach mal kurz selbst vor und dann gehen wir auch schon zu dem über, was du eigentlich machst.
Ja, herzlichen Dank. Danke, hier sein zu können bei euch, Dejan Solvay. Freue mich über die Einladung von euch. Genau, Hendrik Epe. Ich sitze hier in Endingen am Kaiserstuhl, also nicht direkt in Freiburg, sondern sozusagen in einem der Vororte, etwas weiter ausgelagert inzwischen. Leider, ich habe in Freiburg studiert. Wir sind dann rausgezogen. Ich habe damals soziale Arbeit studiert an der Katholischen Hochschule in Freiburg. Und bin dann von da aus gewechselt in den Bereich, oder sagen wir mal von der sozialen Arbeit, stationäre Jugendhilfe. Dem einen oder anderen sagt das Christophorus Jugendwerk in Oberrimsingen sicherlich was, was ja auch eine große stationäre Einrichtung in diesem Sozialkontext ist. Dann gewechselt in den Bereich Qualitätsmanagement, Qualitätssicherung von Hochschulen. Hab da sowas wie den TÜV von Hochschulen gemacht, das über 10 Jahre, und bin jetzt wieder zurück an die Katholische Hochschule. Das ist so der eine Teil, den ich beruflich mache. Da leite ich den Bereich der Weiterbildungen an der Hochschule. Und auf der anderen Seite, das ist der freiberufliche Teil, das, was du gerade angesprochen hast, das Thema, sagen wir mal, Digitalisierung oder Transformation von sozialen Einrichtungen und New Work, was auch immer genau darunter zu verstehen ist.
Wir haben jetzt in den letzten Folgen versucht, natürlich auch durch Covid-19 bedingt, aber auch der Ansatz, die war schon vorher da, Transformationsprozesse greifbarer, sichtbarer zu machen und sie deshalb aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Was würdest du denn sagen, was hat sich in den letzten Wochen, Monaten vielleicht mal verstärkt entwickelt in dem Bereich, also im Themenfeld soziale Einrichtungen oder soziale Arbeit?
Da sind einige Aspekte zu nennen. Auf der einen Seite, glaube ich, ist hervorzuheben, oder beziehungsweise ist das in der Öffentlichkeit auf einmal aufgetaucht, dass diese Bereiche als systemrelevant bezeichnet werden. Das ist faszinierend festzustellen. Da wird geklatscht, alles Mögliche, was da sozusagen passiert. Da merkt man, glaube ich, schon so ein bisschen so einen kritischen Ton dabei. Die Frage ist, was bleibt dann davon auch in Zukunft? Weil soziale Einrichtungen von ihrer Finanzierung her, also ja, wir reden ja über sowas, sagen wir mal, von der Kita angefangen, Jugendhilfeeinrichtungen, Jugendzentren, Drogenhilfe, Suchthilfe, bis hin zu Altenhilfeeinrichtungen, Pflegedienste und so weiter. Also das sozusagen als das gesamte Sozial- und Gesundheitswesen, wie man es so bezeichnet. Caritas, Diakonie, diese ganzen Einrichtungen, die dahinter stehen, die ihre Finanzierung zu großen Teilen aus öffentlichen Geldern, also im Wesentlichen eigentlich über öffentliche Gelder haben, was natürlich bedeutet, wenn die Einnahmen über Steuern einbrechen, wie es natürlich jetzt auch wieder der Fall ist, stellt sich dann natürlich die Frage, bleibt es bei dem Klatschen und die Gelder werden dann zurückgefahren und am Ende kommt das böse Erwachen sozusagen. Das ist sicherlich eine Befürchtung. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, und darum geht es ja hier auch gerade, das Thema Digitalisierung ist natürlich auf einmal voll durchgeschlagen in diesem Bereich. Ich bin da jetzt seit ein paar Jahren drin, unterwegs in verschiedenen Einrichtungen. Wir erzählen davon, wie wichtig das Thema Digitalisierung ist und wie notwendig und warum man denn unbedingt sich auch diesem Thema widmen soll. Und sagen wir mal, Corona, Covid-19 hat uns, einige Aufträge weggenommen, weil jetzt auf einmal dieses Thema natürlich einen riesigen Schub bekommen hat. Wie erreichen wir die Klienten? Wie arbeiten wir von zu Hause? Und so weiter. Also solche Aspekte, die alle damit mit reingekommen sind. Das, ja, so als zwei auf jeden Fall große Teile, die aktuell gerade in der Entwicklung in diesem Kontext sind.
Also du meinst mit weggenommen, meinst du sowas wie ein Brandbeschleuniger? Also der Fokus ist auf einmal ganz, ganz stark auf diesem Thema. Vielleicht kannst du da nochmal beschreiben, wie war es denn vorher? Also ich selbst arbeite in der Stadtverwaltung, ganz klar auch. Vorher war Digitalisierung so, ja, braucht man nicht unbedingt, in gewissen Bereichen einfach. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel die Arbeitsweise anguckt, klar, alle sind im Homeoffice, alle müssen bereitstehen, auch digital arbeiten zu können. Vor allem in diesem Bereich war das natürlich jetzt ein Riesenschub für eine Stadtverwaltung. Ja? Mhm. Wie kann man sich das eben in einer sozialen Einrichtung vorstellen? Vielleicht an einem konkreten Beispiel, das du auch hast, im Kopf hast, die du vorher schon betreut hast und die du jetzt auch weiter betreust. Mhm.
Ja, also genau das, was du ja sagst, also auch in den sozialen Einrichtungen ist natürlich erstmal so eine Grundfrage dahinter, brauchen wir dieses Thema denn überhaupt? Ja, also welche Auswirkungen hat es denn? Wenn ich, sagen wir mal, klassische soziale Arbeit setzt ja ganz viel auf Beziehungsgestaltung und auf analoge Treffen, Workshops, bis hin zu einer Kanutour mit den Jugendlichen oder egal. Ja, also sehr, sehr viel analoge Begegnung. Und dann kommt auf einmal Corona dazwischen und sagen wir mal, stellt diese ganzen Prozesse, die ganze Arbeit, Arbeitsweise völlig auf den Kopf, weil es einfach nicht mehr möglich ist. Ja, also ich kann mich mit meinen Klienten dann in dem Kontext nicht mehr treffen. Das konkrete Beispiel hast du gefragt, in der Kita beispielsweise dann die Frage, okay, machen die Erzieherinnen und Erzieher ein Video? Unser Sohn hatte ein lustiges Video bekommen, wie das Coronavirus den Waldkindergarten im Griff hält sozusagen. Fand er super, ja, so irgendwie. Ist aber was Neues, was natürlich vorher überhaupt gar nicht irgendwie stattgefunden hat. Andere Einrichtungen, die dann halt irgendwie ihre kompletten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins Homeoffice schicken mussten. Wir machen so ein digitales Workshop-Programm für die Suchthilfe, wo man dann drin sehen kann, das fängt an bei der Infrastruktur, die gar nicht vorhanden ist dafür. Also Leute, die vorher quasi an ihren stationären Rechnern gesessen haben. Ich weiß nicht, Solveig, bei dir wird es wahrscheinlich ähnlich gewesen sein. Dejan, weiß nicht, im Schulkontext, wie das aussieht. Da haben die meisten Leute zumindest irgendwo ein Arbeitszimmer noch zu Hause gehabt, schon vorher eingerichtet gehabt. Das gibt es ja in dem Kontext einfach nicht. Also teilweise die Einrichtungen, die dann eine E-Mail-Adresse oder sowas haben. Ja, da steht dann irgendwie, was weiß ich, suchthilfe@caritas-dingsbums oder so. Also überhaupt gar nichts Personenbezogenes. Und dann kommen natürlich wiederum nochmal ganz andere Fragestellungen mit in dieses ganze Thema rein. Die Frage von Datenschutz zum Beispiel, ja. Mhm. Also Videoberatungen, die in diesem Suchthilfekontext gemacht werden. Das ist natürlich, also ja, wir sprechen hier gerade per Zoom, da kann man lange drüber diskutieren, ist das jetzt datenschutzkonform? Und da geht es dann ja tatsächlich um sehr personenbezogene Daten, also meine Krankheitsgeschichte, meine Suchtgeschichte und so weiter. Und diesen Switch innerhalb wirklich kürzester Zeit zu bewältigen, das ist die Herausforderung, wo die Einrichtungen immer noch drinstecken. Also es ist ja überhaupt nicht so, dass wir jetzt sagen würden, das wäre erledigt oder abgeschlossen oder sowas. Überhaupt nicht.
Eine Parallele bei allen Perspektiven, die wir bisher hatten, ist für mich immer so gewesen, dass ohnehin jetzt gerade Ressourcen ja zum Teil knapp sind oder jetzt gerade in dem Bereich, wo Ressourcen knapp sind, immer die Frage so mitschwingt, ja, brauche ich das überhaupt? Brauche ich das langfristig? Brauche ich das gerade nur jetzt? Und dann eben, dass daran sich so ein bisschen auch entscheidet, ob wirklich jetzt ein nachhaltiger Prozess eingeleitet wird oder einfach nur so eine provisorische Lösung, die einfach jetzt über die Zeit hinweg helfen soll. Ja. Ich schätze mal, dass in dem Bereich, den du jetzt beschrieben hast, das da ähnlich ist. Also welche Erfahrungen hast du da gemacht?
Ja, wirft so ein bisschen die Grundfrage auf, wozu brauchen wir das überhaupt? Ja, also diese Frage schwingt immer so im Hintergrund noch mit und da lohnt es sich dann, sagen wir mal, den Blick ein bisschen zu weiten auf andere Geschäftsmodelle, andere Player in diesem ganzen Kontext, die langsam anfangen, sagen wir mal, diesen Markt zu entdecken. Auch wenn das immer schwierig ist und die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter da diese Begriffe nicht unbedingt gerne brauchen. Aber das ist ein Markt, weil einfach wahnsinnig viel Geld in diese ganze Geschichte reinfließt. Wir sehen es beispielsweise Amazon.care. Ja? Wenn man da drunter schaut, www.amazon.care, das ist die ersten Versuche von Amazon, den ambulanten Pflegemarkt, sagen wir mal testweise, sich anzuschauen. Da geht es in Seattle, sind die ersten Experimente, die da in diesem Kontext laufen. wenn Amazon mit irgendwas anfängt, dann ist es relativ absehbar, dass die das auch global ausstreuen, und zwar in der Geschwindigkeit. Da wird jeder Caritas-Verband schlackert da mit den Ohren. Ja? Also so schnell können die überhaupt gar kein Gremium einberufen, wie Amazon sozusagen diese Prozesse umgesetzt hat. Anderes Beispiel in dem Kontext ist betreut.de, so eine Pflegeplattform, die von einem globalen Konzern auch ausbetrieben wird. Care.com heißt der Konzern dahinter, mit einer Teilfinanzierung von Google, die da mit reingeht, die sehr, sehr kundenorientiert zuschneiden, wie ich Hilfeleistungen sozusagen vermittelt bekomme. Also wenn ich da anrufe und sage, hier die Schwiegereltern, die wohnen hier 200 Meter gegenüber, die würde ich gerne im Urlaub betreut haben, gehe auf betreut.de, die bieten mir sofort meistens osteuropäische Frauen dann in dem Kontext an, mit einer entsprechenden Sternebewertung, die ich dann von Amazon auch kenne, bieten die mir an, und ich kann die sozusagen direkt über diese Plattform buchen. Das klingt alles ein bisschen schräg aus dieser Sozialperspektive, aber wenn ich an Ethik oder Normen oder sowas eigentlich gar nicht interessiert bin, sondern nur mein Problem gelöst haben will, dann ist es natürlich hochgradig attraktiv. Ja? Und diese ganzen Geschäftsmodelle in den Blick zu nehmen und zu überlegen, oh, da passiert was in diesem Kontext, das ist für die sozialen Einrichtungen hochgradig relevant, da hinzugucken. Und dann kann man sagen, da sollte viel in das Thema Digitalisierung gesteckt werden, viele Mittel reinfließen. Noch ein weiteres Thema, was natürlich auch ein relevanter Punkt ist in dem Kontext, wir reden in der sozialen Arbeit immer davon, Sozialraumorientierung zu haben. Also die Menschen in dem Sozialraum abzuholen, wo sie unterwegs sind. Und wenn wir uns dann den digitalen Raum angucken, da sind da, sagen wir mal, nicht nur zunehmend mehr Menschen unterwegs, sondern gerade bei jugendlichen Kindern lösen sich ja diese Grenzen komplett auf. Also die gehen nicht mehr online, sondern sie sind online, sie leben online mit allem, was halt irgendwie da ist. Und wenn es dann den sozialen Einrichtungen nicht gelingt, da auch Präsenz zu zeigen, dann ist es hochgradig dramatisch.
Ja, super interessant. Ich habe gerade erst die Pflege von meiner Omi organisiert, und sie eben in Heilbronn und ich in Freiburg. Und so kompliziert und so schwierig, wirklich da voranzukommen. Also das heißt, von Vollmachten, die man braucht, um bestimmte Dinge zu tun, bis hin überhaupt Informationen und eine Bewertung zu bekommen. Also das ist für mich ein spannender Aspekt, weil ich bin es einfach auch Service von Amazon gewohnt. Genau. Und im Pflegebereich oder beziehungsweise im sozialen Bereich ist es noch gar nicht angekommen. Was natürlich eine sehr große Gefahr ist für die altehrwürdigen Caritas-Verbände zum Beispiel oder Wohlfahrtsverbände. Du hast ja auch das Thema New Work auf deinem Zettel. Wie muss ich denn da auch eben die Arbeitsweise verändern, um vielleicht da einen Wandel hinzubekommen?
Ich schwanke da immer so ein bisschen hin und her. Also brauchen soziale Einrichtungen agileres Vorgehen, weil sie extrem hierarchisch organisiert sind? Oder, das könnte sozusagen die Gegenthese sein, sollten Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter nicht eigentlich endlich mal, sagen wir mal, viel prozessorientierter sozusagen vorgehen, damit diese ganze Individualisierung so ein bisschen rausfällt und man überhaupt Prozesse hat, die man dann in einer digitalen Art und Weise auch andenken kann. Mhm. Also es ist so ein Hin und Her. Ganz grundsätzlich ist meine These, mit der ich da unterwegs bin, eigentlich haben die sozialen Einrichtungen die besten Voraussetzungen dafür, sowas wie eine agile Transformation oder New Work oder wie auch immer man das irgendwie nennen will, umzusetzen, weil sie die Grundlagen dafür in ihrer, sagen wir mal, Unternehmens-DNA, wie auch immer man das so nennen will, eigentlich mittragen. Also eine hohe Sinnorientierung, die Leute, also es ist deutlich einfacher zu sagen, warum ich in einem Caritas-Verband arbeite, als, was weiß ich, bei einem Automobilzulieferer oder sowas. Eine ganzheitliche, menschliche Perspektive, die da oft mit reinkommt in die Arbeit, und eine hohe Selbstorganisation, die in kleinen Teams beispielsweise passiert, in der stationären Jugendhilfe oder auch in der Kita, wo man irgendwie sieht, okay, da sind Gruppen von Erzieherinnen und Erziehern, die direkt in Anführungsstrichen, an der Front, an der Basis sozusagen arbeiten und ihre Entscheidungen selber treffen. Spannend wird's dann dahinter, also wenn man halt irgendwie über die Basisebene hinaus in die Strukturen der Verbände geht, du hast es eben angesprochen, Caritas, Diakonie oder sowas, da wird es dann extrem schnell, extrem hierarchisch, sagen wir mal theoretisch bis zum Papst, ja, wo man dann irgendwie hingucken kann und sagen kann, wie könnte man sowas anders strukturieren, und das sind die Themen auf dieser, sagen wir mal, New Work-Ebene, mit denen ich mich da befasse. Das ist nur nicht ganz so easy peasy, weil wir nicht von diesen Startups reden, wo wir irgendwie sagen, oh, 5 Leute und wir machen jetzt hier tolle, irgendwie agile Zusammenarbeit, so, sondern wir reden halt bei diesen Einrichtungen dann teilweise über 1000, 1500 Mitarbeiter, Caritas-Verbände, die halt irgendwie unterschiedlichste Organisationen auf unterschiedlichsten Ebenen haben. Deswegen ist das Vorgehen sozusagen nochmal ein bisschen komplexer, was dahinter steht.
Dann müsste man tatsächlich aber, um wirklich wirksam nachhaltig zu arbeiten, eigentlich ja die Führungsebenen erreichen. Genau. Welche Strategie fährst du da?
Das ist, glaube ich, tatsächlich einfach der wesentliche Schlüssel dafür, ohne die Führung in diesen hierarchischen Organisationen nicht mitzunehmen, sondern ohne die an der Spitze, auch an der Spitze des Wandels sozusagen zu haben. Das ist das gleiche Thema wie bei dem Thema Digitalisierung. Also wenn der Vorstand, die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat da blockierend unterwegs sind in dem Kontext, dann kann man es eigentlich vergessen. Das heißt, über die Führung reinzugehen in die Organisation. Spannend ist dabei, dass ich viele Führungskräfte erlebe, die dann sagen, wir wissen das, wir sind uns dessen total bewusst. Unser Problem sozusagen ist dann eher die Beharrungstendenzen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die natürlich, wenn sie neue Arbeitsformen, digitale Arbeitsformen, auch unterschiedliche, ja, irgendwie selbstorganisierte Zusammenarbeitsformen, agile Methoden, wie auch immer, lernen oder sich dahin begeben wollen, einen Teil ihrer vorherigen Sicherheit aufgeben. Also die sind es anders gewohnt zu arbeiten, und diesen Wandel hinzukriegen, das ist tatsächlich nicht ganz so, mal eben von jetzt auf gleich.
Aber jetzt sind wir, glaube ich, auch wieder bei diesem Corona-Thema. Also gerade wenn du diese Sachen beschreibst, dass eben jetzt haben wir was erlebt, was erstmal uns ziemlich durcheinander gewürfelt hat und was gemerkt hat, okay, wir müssen da ja einfach rethinking, ja, also darüber nachdenken und auch die Möglichkeit, oder haben jetzt auch die Möglichkeit, uns neu zu sortieren, weil uns das eben so aufgerüttelt hat. Siehst du da eine Chance, genau auch an dem jetzigen Punkt anzusetzen und dann zu sagen, jetzt besteht die Möglichkeit, zum einen mit dem Thema reinzugehen und zum anderen es nachhaltig zu gestalten?
Ja, also ich sehe die Möglichkeit, ja, und es gibt einige Einrichtungen, die, deren lacht, einige Einrichtungen, die diesen Weg auch tatsächlich gehen. Also ich habe einige Krisenbegleitungen oder Krisenstrategieentwicklungen jetzt gemacht, das Ganze auch online mit größeren Führungsrunden, funktioniert super, kann man richtig tolle Sachen machen, zu reflektieren, was ist denn eigentlich passiert, wie haben wir in den letzten Wochen und Monaten irgendwie zusammengearbeitet, was hat sich verändert, was wollen wir unbedingt behalten. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die, ich sehe genauso, dass der dringende Wunsch dazu, endlich wieder zurück zur Normalität zu kommen. Also sagen wir mal, der Beginn von Corona, von dieser Krise ist noch nicht lang genug her, damit die Leute vergessen haben, wie es denn vorher war. Und dieses Vorher, da wird hart dran gearbeitet, wieder dahin zurückzukehren. Das ist überhaupt gar nicht irgendwie positiv oder sonst irgendwas. Also in manchen Punkten natürlich schon, war ja nicht alles schlecht. Das ist ja überhaupt gar nicht die Frage. Ja. Aber zu sagen, wirklich diese Reflexionsschleife mit einzubauen und zu sagen, lass uns mal drüber nachdenken. Rethinking hast du es genannt. Was könnte man eigentlich denn anders machen? Bei einigen Organisationen passiert das, bei anderen, da könnte man noch ein bisschen mehr dran arbeiten.
Wie siehst du es denn mit dem generellen Druck? Jetzt hast du natürlich mit Amazon vorhin ein Paradebeispiel geliefert, aber jetzt könnte ich natürlich sagen, als jemand in Deutschland sitzen, ja gut, das ist natürlich auch eine Frage des Systems. Das heißt, in den USA gibt es halt einfach keinen Sozialstaat, dementsprechend ist das ein Markt, wo die da drauf reindrängen können. Jetzt in Deutschland hast du aber gesagt, dass er das staatlich irgendwie verankert und finanziert. Und das heißt, das wäre dann im Endeffekt einfach so eine Ergänzung, vielleicht für Privatversicherte oder für Menschen mit Geld. Aber jetzt will ich eine direkte Konkurrenz für mich. Ja. Das heißt, ich frage mich immer, wo siehst du eventuell so eine Möglichkeit, dass so ein Druck entstehen könnte, dass die das Gefühl haben, okay, ich muss mich tatsächlich irgendwie bewegen, ich muss mich verändern, ich muss die Transformation irgendwie doch mal zumindest anleiten.
Mhm. Ja, finde ich einen spannenden Punkt, den du ansprichst, weil das ist aus meiner Perspektive der einzige Schutz, sozusagen, den die sozialen Einrichtungen aktuell noch haben. Die Gesetzeslage schützt den Markt sozusagen, ja. Also darüber, dass es halt eben, sagen wir mal, noch sehr restriktiv ist, die Sozialgesetzbücher vorgeben, welche Aspekte bezahlt werden und nicht, können ein relativ entspanntes Leben sozusagen in den sozialen Einrichtungen noch machen. Noch insofern, weil, und das sehen wir jetzt, das war dieser Punkt vom Anfang, die ersten Mittel, die jetzt gestrichen werden auf freiwilliger Ebene, also alle freiwilligen Leistungen oder nicht alle, aber zumindest viele freiwillige Leistungen, die jetzt schon in Frage gestellt werden von den Ministerien, von den Kostenträgern, wo natürlich die Frage ist, ja, sind die nicht trotzdem relevant? Und das wäre so ein Ansatzpunkt zu sagen, können wir da nicht neue Modelle fahren, gegebenenfalls auch einfach neue Geschäftsmodelle eben hinterlegen und zu überlegen, wie können wir uns unabhängiger machen von eben staatlichen Vorgehensweisen, staatlichen Vorgaben. Finde ich hochgradig interessant, dieses Thema, weil in der Digitalisierung reden wir ja zu auch dieses Thema betreut.de, was ich eben angesprochen hatte, aus einer extrem hohen Kundenfokussierung heraus. Also alle Produkte, die da geschaffen werden, alle Logiken, alle Geschäftsmodelle, die gedacht werden, werden aus dieser Kundenlogik heraus gedacht. Bei uns ist es so, in diesem Sozialwirtschaftskontext, wir können gar nicht in dieser Intensität aus dieser Kundenperspektive oder Nutzerperspektive, Kunde ist immer ein bisschen schwieriger Begriff, aber aus dieser Nutzerperspektive heraus denken, weil wir nur das tun können, was auch über die Gesetze dann finanziert wird. Also die Einrichtung guckt zunächst danach, welche Produkte bekomme ich denn bezahlt? Und dann erst danach, welche sind denn eigentlich für die Nutzerinnen und Nutzer wirklich notwendig? Ja? Und diese Logik umzudrehen und zu sagen, naja, eigentlich müsste es doch um die Nutzerinnen und Nutzer gehen und die in den Mittelpunkt zu stellen, das ist sicherlich auch nochmal so ein Ansatzpunkt, wo ich sagen würde, da hätten wir jetzt nochmal die Möglichkeit, neu zu denken oder auch neue Ideen auf den Weg zu bringen, vielleicht eigene Geschäftsmodelle nochmal aufzubauen, um da ja anders vorgehen zu können.
Wir sind so ein bisschen zeitlich in so einen Endbereich hineingekommen und da möchte ich die Glaskugel auspacken. Das heißt, wir fragen am Ende immer so die große Glaskugel oder was wäre so eine utopische Vorstellung von in 10, 20 Jahren, wo sich der soziale Bereich im Kontext digitaler Transformation befindet?
Ein Wunsch äußern, wo du es realistisch siehst und wo du dir es vielleicht wünschst zu sehen, ja. Auch mit deiner Arbeit.
Ja, finde ich hochgradig spannend, weil erfolgreiche soziale Arbeit schafft sich selber ab. Ja, also das sollte ja eigentlich Ziel der Arbeit sein, soziale Probleme zu lösen. Und ich finde, wenn es uns in 10 Jahren oder sagen wir mal in den nächsten 10 Jahren gelingt, diesen Lösungsaspekt in den Vordergrund zu rücken und nicht den, wir sind dafür zuständig, soziale Probleme zu verwalten. Ja, also das haben wir aktuell. Wir kriegen auch die Finanzierung, umso mehr soziale Probleme da sind, umso schöner ist das in den Einrichtungen und umso länger ich das Klientel in den Einrichtungen halte, also was weiß ich, die Jugendlichen in der stationären Jugendhilfe bloß nicht sozusagen irgendwie rauslassen, weil da hängt meine Finanzierung von ab. Da einen Switch reinzukriegen und darüber dann vielleicht wirklich mehr in Richtung von einer echten Nutzerzentrierung zu kommen. Wenn uns das gelingt, dann haben wir in 10 Jahren, glaube ich, wirklich viel geschafft. Dieser Bereich ist nicht so wahnsinnig irgendwie schnell zu verändern. Dafür ist er, und das muss man dann eben auch dazu sehen, tatsächlich ein bisschen groß und auch systemrelevant. Ja, wo man irgendwie sagt, wir reden über 6 Millionen Beschäftigte ungefähr, die in diesem Kontext unterwegs sind. Also da wirklich so eine Lösungsorientierung reinzukriegen, anstatt wir verwalten unsere Probleme-Orientierung. Das fände ich cool.
Ja, Hendrik, spannender was soll ich Ansatz. Sagen? Ja, ich möchte hier in dieser Sendung noch hinzufügen, Ich habe echt viele, viele, viele Podcasts gemacht, selber als Teilnehmer, selber auch als Gastgeber. Und ich muss echt sagen, das war für mich heute mit die Abstand spannendste Folge, die ich gemacht habe. Also ich habe wahnsinnig viel von dir gelernt. Vielen, vielen Dank für die Expertise. Solve?
Ja, mega, super cool. Ja. Also super, super spannend und gerne eine Fortsetzung.
Genau. Ja, immer gerne. Also, ich meine, ich bin ja hier verfügbar sozusagen. Ja. Das ist ja das Positive in dieser digitalen Zeit, dass die meisten Leute zu Hause sind. Hat ja auch was.
Ja. Also nochmal vielen Dank für deine wertvolle Zeit und ich bin sicher, wir sehen uns wieder.
Ja? Schön,
super, danke. Mach's gut.
Tschüss. Tschüss. Ciao. Danke.